Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Stevinio Talks.
Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community. Euer Stevinio für euch am Podcast-Mikrofon. Ja, hat ja wieder ein bisschen gedauert, liebe Community. Ja, liegt daran, dass ich in der Woche, normalerweise mache ich ja mittwochs einen Podcast, aber das ging jetzt durch diese Krankenhaussache alles so ein bisschen drunter und drüber. Ja, normalerweise ist ja immer der Rhythmus eigentlich sonntags und mittwochs. Und da ich den letzten dann wiederum am Montag gemacht habe, war Mittwoch dann wieder zu nah dran. Und eigentlich wollte ich ihn dann am Donnerstag machen oder am Freitag. Und dann fehlt mir so ein bisschen die Themen. Und ja, ich habe mir immer zur Aufgabe gemacht, dass ich solche Projekte aus Spaß mache und nicht auf Krampf. Und das habe ich mir überlegt, Mensch, lohnt sich ja eigentlich nicht, jetzt hier mir irgendwas aus Krampf, mit Krampf aus den Fingern zu saugen. Und habe dann auch auf meinem Blog aufgerufen, mir ein paar Themen zu schicken. Und da waren wirklich spannende Sachen dabei. Liebe Leute, ihr, wenn ihr möchtet, dass der Podcast weiterhin zweimal in der Woche erscheint, und das ist mit fortlaufender Zeit immer schwieriger, weil man einfach immer weniger zu erzählen hat. Das ist ein ganz faszinierendes Phänomen, was man so an sich selbst beobachtet. Am Anfang hätte ich 3 Podcasts die Woche machen können, weil ich so viel zu erzählen hatte. Aber irgendwann hat man so ein bisschen sein Pulver verschossen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ja? Also wenn ihr wollt, dass der Podcast weiterhin zweimal die Woche erscheint, müsst ihr mir ein bisschen helfen, liebe Community. Das habt ihr jetzt nach meinem Aufruf am Freitag, glaube ich, auch getan und mir ganz viele tolle Mails mit interessanten Themen geschrieben. Vielen Dank dafür. Eins von diesen Themen werden wir auch gleich im Podcast thematisieren. Ein Thema thematisieren, ja. Ansonsten war es ein sehr aufregendes Wochenende, wie ich finde. Ja, ganz große Tränen in der Fußball-Bundesliga. Die Saison ist vorbei. Ja, im Prinzip gab es so ganz viele spannende Entscheidungen eigentlich nicht mehr. Der Drops war größtenteils gelutscht. Bayern hat sich noch Hoffnung auf Platz 2 gemacht. Die direkte Champions League Quali hat auch, wie wir es aus München kennen, den Mund wieder sehr voll genommen irgendwie. Ja, man wolle nicht in der Haut von Leverkusen stecken. Leverkusen hat sich darauf nicht auf die Diskussion und auf diesen Schlagabtausch gar nicht eingelassen, sondern einfach sich konzentriert und ganz locker 1-0 in Freiburg gewonnen, hätten ja auch, ein Punkt hätte ja auch gereicht, von daher, ich muss auch sagen, dass es Leverkusen einfach mehr verdient hat, Zweiter zu werden in dieser Saison. Und Bayern in der Champions League Quali ist genauso gut, die werden die auch, also ich muss ehrlich sagen, bei Bayern habe ich auch weniger Sorgen, dass die Champions League Quali schaffen, ne? Bei Leverkusen am Anfang der Saison weiß man das nicht. Von daher ist es ganz gut so, ja. Wie das jetzt nächstes Jahr in der Champions League aussieht, gut, Werder hat in den letzten Jahren in der Champions League ja auch nichts gerissen. Von daher, schlechter kann das auch nicht sein, als zum Beispiel Werder jetzt letzte Saison in der Champions League. Von daher wollen wir mal gucken, was Dortmund und Leverkusen so reißen. Die verstärken sich auch alle ganz gut, was man jetzt so hört. Irgendwie Marco Reus zu Dortmund und Gündogan zu Dortmund. Und Leverkusen kriegt ja André Schürrle von Mainz. Die werden gerüstet sein. Bayern sowieso, die werden jetzt, wie sie es immer machen, wenn sie mal ein Jahr nicht das Double gewinnen, einfach für 100 Millionen neue Spieler kaufen und nächstes Jahr wieder das Double holen, wie es immer ist. Naja, ist halt nun mal so. Ja, Abstieg, ganz traurig. Frankfurt hat es erwischt, Traditionsclub. Ich mochte Frankfurt eigentlich immer ganz gerne. Hab auch ein, zwei Freunde, die Frankfurt-Fans sind. Fällt mir auch zum Beispiel Blackie ein aus dem alten Outland-FM-Team. Ja, mein Beileid, liebe Frankfurt-Fans, tut mir leid. Also wie gesagt, es sah ja lange so aus, als hätte es Frankfurt doch noch drehen könnte. Sie führten ja in Dortmund und das hätte noch was werden können. Ja. Wolfsburg hat es dann aber gedreht. Und hat noch 3-1 gewonnen in Hoffenheim und ja, keine Ahnung. Also, ich weiß gar nicht, für wen ich war. Ich habe vor dem Spieltag gesagt, dass ich glaube, dass alles so bleibt, wie es ist. Und so ist es auch gekommen. Pauli und Frankfurt steigen jetzt also direkt in die zweite Liga ab. Und Gladbach muss in die Relegation. Gegen Bochum oder Fürth, glaube ich. Das sind auch die beiden potenziellen Gegner. Ja, soviel zum Thema Bundesliga. Ansonsten gestern natürlich ganz groß Eurovision Song Contest. Ich glaube, die Sendung war sehr unterhaltsam für euch. Also ich habe selten so viel positives Feedback gekriegt. Schön, dass ihr alle dabei wart. Also wir waren echt platt, der Zach und ich. Irgendwie 1500 Listener über den Abend. Das war der absolute Wahnsinn. Also das Interesse daran von der Community war so unglaublich groß. Also die letzte WoW-Nacht hatten wir, glaube ich, keine 1500 Listener. Also von daher könnt ihr euch vorstellen, wie groß das Interesse gestern war. Und scheinbar kam ich und Zach auch sehr gut an als Team. Wir haben uns ja sehr gut ergänzt, wie ich finde, und es gab nur Lob von allen Seiten. Ja, also freut mich sehr, dass euch das so gut gefallen hat. Maldrick, unser neuer WoW-Szene-Mitarbeiter, schrieb, dass das so mitreißend war, weil ich so Smalltalk gemacht hätte wie damals, oder wir Smalltalk gemacht hätten wie damals in alten WoW-Nächten, so mit sehr viel Leidenschaft und Feuer. So wie ich, sein Originalzitat war, so wie ich früher auch über WoW gesprochen hätte. Ja, von daher hat das wohl ziemlich viele Leute mitgerissen. Das freut mich sehr. Ja, ansonsten, der Eurovision Song Contest war überragend. Ich finde, wir Deutschen dürfen unglaublich stolz auf uns sein, weil das mit Abstand, wir mit Abstand der beste Ausrichter der, ja, ich will nicht sagen letzten 50 Jahre waren, aber soweit ich mich erinnern kann, oder solange ich mich erinnern kann, der heimliche Star des Abends war eindeutig Stefan Raab mit seinen Performances und seinen Auftritten. Anke Engelke war auch großartig. Dazu ein technisch unglaublich anspruchsvoller Wettbewerb mit einer riesen Leinwand und ja, ihr habt wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass Aserbaidschan gewonnen hat, auch wenn ihr die Sendung gestern nicht verfolgt habt. Ja, das heißt, nächstes Jahr gibt's dann auch eine tolle Show mit Taschenlampen und so beleuchtet. Naja, ich will jetzt nicht unken, aber ja, das war großartig. Wir haben uns unglaublich gut präsentiert. Ja, die Frage, die Deutschland beschäftigt hat in den letzten Wochen und Monaten dazu, war natürlich, war es schlau, Lena wieder ins Geschäft zu schicken. Gut, Lena ist Zehnter geworden. Ich finde, sehr unter Wert verkauft, wie es für die Deutschen immer so ist. Gut, über das Punkte-Hin- und Hergeschiebe der Ostblock-Staaten brauchen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Auch wenn das immer offiziell aus irgendwelchen Statistiken abgestritten wird. Aber also wer das, wer den Eurovision Song Contest schaut, so wie wir gestern, und dem das nicht auffällt, der hat meiner Meinung nach Tomaten auf den Augen, ja. Bei den ganzen Ostblock-Staaten, ob was weiß ich, Rest Tschechoslowakei oder Rest Jugoslawien oder Rest UdSSR, wenn man da bei diesen Anfangspunkten, die sofort vergeben werden, um die Zeit zu sparen, 1 bis 7 gibt's ja sofort, wenn man da nicht vorkommt, konnte man bei diesen Staaten einfach schon davon ausgehen, dass man auch keine Punkte kriegt, weil die nämlich die hohen Punktzahlen 18 und 12 Punkte immer untereinander vergeben haben. Und ich weiß auch nicht, wie man es ändern soll. Jahrelang, früher war es so, dass nur eine Jury gab, da wurde gemeckert. Dann konnte nur das Publikum wählen, da wurde gemeckert. Jetzt ist 50-50, wird auch gemeckert. Ich bin mittlerweile fast der Ansicht, dass diese ganzen Staaten untereinander eine Vorquali ausrichten sollten, dass davon nur, 3 bis 5 Nationen teilnehmen dürfen, weil das doch jetzt sehr einseitig wird, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen rassistisch, vielleicht nicht, aber mich stört das sehr an diesem Wettbewerb. Ja. Also diese ganzen Ostblock-Staaten, nicht die Beiträge an sich, wobei die auch manchmal ziemlich albern sind, aber dass gerade diese albernen Beiträge dann auch mal so weit vorne sind, nervt schon sehr durch das Punktegeschiebe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich sehe das so. Aserbaidschan hat gewonnen, war einer der großen Favoriten vorher. Peter Urban und ein Großteil der Presse hat sich vorher auf Irland festgelegt. Der Song ist auch gut. Ich glaube nur einfach, dass die, wie ich auch gestern in der Sendung gesagt habe, die Performance von Jedward total für den Arsch war. Die Jungs waren total überdreht und da die Performance und der Auftritt meiner Meinung nach auch sehr wichtig sind, haben die es dann, was sind die geworden? Relativ weit hinten. Ansonsten haben viele Nationen, die Zach und ich total beschissen fanden, hohe oder gute Plätze belegt. Lena mit Platz 10 würde ich eigentlich sagen ganz okay. Aber wenn man sich mal anguckt, wer vor Lena platziert ist, kommt mir persönlich schon das kalte Grausen. Ja. Ich habe mir ja gestern Nacht noch nach der Sendung mal die Pressereaktionen durchgelesen und T-Online hatte einen geilen Live-Ticker und hat sich halt unglaublich in diesem Live-Ticker über Schweden und Griechenland lustig gemacht. Titelte dann auch während der Sendung irgendwie Schweden einfach nur peinlich. Ja, Schweden ist Dritter geworden. Schweden und Griechenland waren für mich so Fremdschämen pur. Bei allem Respekt für unsere griechischen Freunde, und ihr wisst ja, dass was bei uns so eine Familientradition war, zum Griechen zu gehen, und das mache ich auch heute noch. Ich einmal im Monat Minimum fahren wir nach Bremen zu unserem Lieblingsgriechen, von da habe ich großen Respekt vor den Griechen, aber das Lied, wenn wir griechische oder griechischstämmige Leute in der Community haben, würde mich das sehr wundern, wenn die das toll gefunden haben. Also Stereo Mike mit irgendeinem gemischt, irgendwie so Pseudo, wie es Matthias Oppenhöfe so nett formulierte, 50 Drachmen, ja, zusammen mit irgendeinem klassischen griechischen Sänger. Es war wirklich eine Katastrophe. Die haben auch lange geführt, Griechenland, am Ende sind sie Siebter geworden. Immer noch vor Deutschland. Ansonsten gab es viele Nationen, die für mich eine totale Katastrophe waren und vor Deutschland relativ hoch platziert waren. Beispiel, wie gesagt, Dritter Schweden, dann, ich glaube, Vierter oder Fünfter Ukraine mit dem Mediv-Schultern oder den Druiden-Schultern, wo man während des Songs nur auf die Sandmalerei geguckt hat im Hintergrund. Und das ist schon, weiß ich nicht, als. Aber wie gesagt, also ich habe es ja auch gestern in der Sendung gesagt, bei mir ist es jedes Jahr so, dass ich mir vornehme, nächstes Jahr guckst du es nicht mehr. Weil mich jedes Jahr über die Bewertung so aufrege. Die Beiträge, die ich gut finde, sind immer irgendwie unter ferner liefen, abgesehen vielleicht vom letzten Jahr, als Lena gewonnen hat. Ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist die Schweiz. Die fanden sowohl Zach als auch ich großartig, den Song. Die sind letzter geworden, ja. Unfassbar eigentlich. Naja, wie es denn so ist, die Frage, ob es jetzt schlau war, Lena ins Rennen zu schicken oder nicht, kann man nicht beantworten, finde ich. Oder schwer zu beantworten. Wir müssen uns nochmal, bevor die Kritiker wieder lästern, vor Augen führen, welche Plätze wir sonst belegen, ja, ohne Lena oder vor Lena. Da sind wir meistens im letzten Viertel, also Platz 10 ist dafür, denke ich, ganz okay. Lenas Auftritt an sich war großartig, wie eine Göttin fand ich sie gestern irgendwie, femme fatale, unglaublich präsent auf der Bühne, Ausstrahlung, sexy, anbetungswürdig. Das einzige Problem war meiner Meinung nach der Song und wie ich auch gestern in der Sendung gesagt habe, da muss ich herab schon die Kritik gefallen lassen, dass er das Publikum maßgeblich beeinflusst hat bei dem Vorentscheid. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir mit Push Forward oder Million and One sehr viel besser abgeschnitten hätten. Aber subjektiv, ihr wisst ja. Ansonsten, zweiter Italien fand ich am Anfang zum Kotzen und Zach auch, das weiß ich. Aber die Kommentare gestern haben mich so ein bisschen umgestimmt von euch, die gesagt haben teilweise, ja, Italien war doch toll, weil die sich getraut haben, so eine Jazznummer auf dem Klavier zu bringen. Zach hat gestern dazu gesagt, es klingt so ein bisschen wie so eine Abspannmusik von irgendeinem italienischen Film, irgendwie Adriano Celentano oder Bud Spencer oder so. Ich fand es nicht so spektakulär, ehrlich gesagt, aber einige von euch fanden Italien scheinbar ganz gut. Von daher, ja, wen ich wirklich überall als No-Go empfunden habe, waren halt Schweden und Griechenland und die waren halt unter den Top 10 und Schweden sogar Dritter. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie ihr das alles fandet, liebe Community. Wir gehen mal weiter und haben ganz viele Themen heute, die mit euch gerne besprechen müsste. Ich glaube, es wird auch ein bisschen länger heute. Ganz kurz. Weiß nicht, ob ihr auf in den letzten zwei Tagen auf meinem Blog wart. Ich habe mein Blogdesign ein bisschen verändert. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen, weil ihr noch die alten Grafiken im Speicher habt. Im Cache. Heißt es Cache oder Cache? Ich sag das immer. Ich glaube, Cache heißt es. Wenn ihr Steuerung in der 5 drückt, das ist die Funktion dafür, dass die Grafiken komplett neu geladen werden, werdet ihr das sehen. Ihr müsst natürlich oben im Blog auf Collage klicken und nicht auf das Clean Design. Und dann seht ihr mein neues Design. Ich habe das einfach ein bisschen aktueller gestaltet. Vorher hat es ja der Ben gemacht. Also wir reden jetzt nicht vom ganzen Design, sondern nur den Hintergrund. Quasi die ganzen, das Potpourri aus meinen Lieblingen, möchte ich es nennen. Da ist alles drauf, was ich gerne gucke, was ich gerne mag, wen ich toll finde, ja, und so weiter. Und ich habe das einfach mal selber in die Hand genommen. Ich habe mir das von Ben schicken lassen. Und ich bin ja auch gar nicht so schlecht mit Photoshop mittlerweile. Und hab das da ein bisschen umgemuddelt. Sowas ist natürlich immer schwer. Ne? Ben hat das ja beim letzten Mal echt gut gemacht, das Design. Aber wenn man so auf Kleinigkeiten steht und ich finde, dass da einige Sachen fehlen und deshalb habe ich das überarbeitet jetzt. Und alles, was mir wichtig ist und was ich toll finde, habe ich da jetzt reingemuckelt. Könnt ihr euch mal angucken. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen. Ben hat es auch gelobt und das heißt schon was. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, alles reingemacht, was ich irgendwie toll finde. Das Cartman für South Park ist drin. Ich habe die Pinke Königin reingemacht. Ich habe Ellie Mania reingemacht. Den Medivh von Ellie Mania von Picas, toller Zeichnung. Big Bang Theory ist jetzt drin mit Sheldon und Leonard. Stefan Raab ist drin. Mein Burger ist drin. Ich habe das Bild von Johnny Depp geändert in Jack Sparrow, weil ich das schöner finde. Habe das Bild von Charlotte Engelhardt reingemacht vom Burger Event. Habe ein Community-Bild auch vom Burger Event mit reingemacht. Und ja, Figo ist jetzt auch mit drin, meine Katze. Guckt es euch mal an, ich finde es durchaus gelungen. Ja, nächstes Thema, liebe Leute. Ihr wisst ja, dass ich so ein Serienjunkie geworden bin und eigentlich momentan viele Serien verschlinge. Ich habe jetzt Big Bang Theory durch, habe übrigens die erste Folge der 4. Staffel auch gesehen, auf Englisch. Und viele haben ja gesagt, ja, du musst es auf Englisch gucken, auf Englisch ist viel besser. Der Mensch ist natürlich ein Gewöhnungstier, ja. Aber ich habe jetzt 3 Staffeln auf Deutsch geguckt und auf Englisch ist das schon ein Kulturschock. Ich finde zum Beispiel jetzt, ja, dass die englische Stimme überhaupt nicht zu Sheldon passt. Ja, so komisch ist das. Also ich bin so auf die deutsche Stimme und ich finde, die deutsche Stimme passt einfach so gut zu ihm, auch wenn die Witze vielleicht nicht so gut rüberkommen wie im Englischen, aber ich finde die englische Stimme eine Katastrophe, ja. Und auch Penny, also das wird sicherlich daran liegen, dass ich an die deutsche Stimme gewohnt bin. Aber das ist schon, ja, komisch, finde ich. Gerade Sheldon. Ja, geht überhaupt nicht, aber okay. Ja, also Thema Serienwahn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich reg mich mittlerweile oder letzter Zeit immer darüber auf, wie teuer die Serien sind. Ja? Die Industrie jammert rum, dass die Leute irgendwie alles im Netz gucken oder bei vielen Sachen ist es ja auch so, dass man die Sachen auf der Homepage der jeweiligen Serie gucken kann. Zum Beispiel South Park kann man ja komplett alle Folgen im Netz gucken, ja. Wieso soll ich mir dann die Staffel kaufen, wenn die pro Staffel 30 Euro haben wollen, teilweise mehr? Also, wenn man sich immer darüber beschwert, dass auch die Leute raubkopieren zu viel und wir arme Industrie, arme Musikindustrie, arme Fernseh, alle Filmindustrie und hasse nicht gesehen, dann könnt ihr einfach, liebe Leute, nicht solche Preise an den Tag legen, ja. Also, wenn ich einen Film irgendwie, der im Kino läuft, für, keine Ahnung, wenn ich ein bisschen warte, für 10 bis 20 Euro kriege, dann wollen die für so eine Serie, die natürlich auch länger läuft, aber die man auch im Fernsehen einfach aufnehmen könnte und die es sowieso, wie gesagt, auf einmal im Internet zu sehen gibt, beziehungsweise, das wäre dann illegal, aber wie gesagt, auch viele, mittlerweile der Trend dahin geht, dass viele auf ihrer Homepage quasi so ein Archiv einrichten, wo man die Serien im Netz sehen kann, ja, und das ist dann umsonst und legal. Und, warum sollte ich dann 30 Euro für eine Serie bezahlen, ja? Ich habe mir jetzt, wie gesagt, gerade, wie meine Freundin und ich gucken gerade die erste Staffel von Lie to Me, sind auch sehr begeistert davon. Und ich würde gerne mehr gucken, aber so Sachen wie, ich habe jetzt mir zum Beispiel mal überlegt, Mensch, Scrubs ist ja so eine All-Time-Favorite-Serie, da kennst du noch nicht alle Folgen. Das Gute an Scrubs ist ja, dass man jede Folge gucken kann, auch wenn sie völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, weil jede bei Null losgeht und irgendwie bei Null endet wieder. Aber ich habe gesagt, willst du eigentlich mal alle Folgen gucken? Bestell sie mal. Es gibt da so ein, bei eBay oder auch bei Amazon so ein Paket. Alle 8 oder 9 Staffeln in einem irgendwie. Und da habe ich gedacht, geil, kaufst dir das mal. So als Archiv für immer. Kannst mal so immer so zwischendurch eine Folge gucken und so weiter. Und ey, ganz ehrlich, 150 Euro. Ja, ich habe jetzt irgendwie viel geguckt und habe sie dann irgendwie für 100 Euro gefunden. Aber das kann ja wohl nur ein Scherz sein. Also ganz ehrlich, auch die alten Staffeln, ja, sowas wie Star Trek oder so. Meine Lieblings-Star Trek-Serie, ich weiß, da werden viele von euch aufschreien und das anders sehen, aber ich mochte Deep Space Nine unheimlich gern. Das war eigentlich meine Lieblingsserie, die habe ich unglaublich geliebt. Und habe ich gedacht, auch wieder, oh, aus Nostalgie, würdest du ja gerne nochmal gucken, kaufst dir die? Ey, ihr wollt mich verarschen, oder? Eine Serie, die 20 Jahre alt ist, jetzt mal übertrieben. Obwohl, das ist gar nicht übertrieben, die ist fast 20 Jahre alt. Und da wollen die auch noch pro Staffel irgendwie 30 Euro haben. Und ich frage mich mal, ticken die Leute noch richtig? Also ganz ehrlich, die läuft bei Kabel 1 irgendwie in der Nacht. Gut, es hat keiner Bock, die da aufzunehmen, aber warum soll ich so viel Geld für eine Serie bezahlen, die im Fernsehen läuft, die ich mir theoretisch auch hätte aufnehmen können, die ich teilweise im Netz umsonst sehen kann, ja? Also da muss sich was ändern, finde ich. Also die Serienpreise, ich bin auch so ein Sammeltier, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Sind wir Männer, ja, Jäger und Sammler. Und ich würde viel mehr Serien sehen und auch mir die auch kaufen und einfach aufbewahren. Aber für 30 Euro pro Staffel von Serien, die teilweise uralt sind, sehe ich persönlich nicht ein. Ja? Man muss immer im Prinzip jetzt auf Angebote warten. Bei Big Bang Theory habe ich da Glück gehabt, scheinbar, weil das mittlerweile nicht mehr so ist. Da habe ich zum Beispiel die erste Staffel für 12 Euro gekriegt. Das war aber auch ein Angebot. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, wenn die Staffeln zwischen 10 und 20 Euro kosten würden, würde ich mir, glaube ich, sehr viel mehr kaufen und würde auch dahinter stehen. Aber 30 Euro, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich weiß ja, dass viele von euch noch Schüler und Studenten sind und das ist wieder dieser Teufelskreislauf. Man kann sich das nicht leisten, will die Serie aber sehen, okay, also lädt man sie sich runter, ja. Und dann jammern die Leute rum, dass alle Leute kostenlos im Netz sorgen, ja. Muss man sich dann auch nicht wundern, wenn die Serien so teuer sind. Schreibt mal in die Comments, wie ihr das seht, liebe Community. Ich war am Freitag im Kino, verehrte Community, und zwar, oder was, Donnerstag? Nee, Donnerstag war es, glaube ich. Wasser für die Elefanten. Ich wollte ihn schon lange sehen und eigentlich wollte meine Freundin noch mehr sehen als ich, aber ich wollte ihn auch ganz gerne sehen. Film mit Robert Pattinson, das ist der Vampir aus Twilight. Und lustig war, nach dem Film sagte ich zu meiner Freundin, also ist mir unabhängig davon, wie er war oder nicht, dass es einfach sehr geil war, einen Film zu sehen, wo Robert Pattinson einfach 90 Minuten lang auf die Fresse kriegt. Ja? Der Typ wird halt in dem Film so verprügelt. Von daher, wenn ihr Twilight-Hasser seid, werdet ihr allein schon deshalb Spaß an dem Film haben. Ansonsten ist Wasser für die Elefanten ein Film, der meiner Meinung nach sehr an Titanic angelehnt ist. Ja? Gerade der Anfang ist extrem. Ja? Ein alter Mann steht vor einem Zirkus und redet dann mit dem jungen Zirkusmitarbeiter und erzählt ihm, wie es damals alles war und so weiter. Das erinnerte sehr an Rose irgendwie mit der Titanic, die Nummer. Und so ähnlich ist es auch aufgebaut. Also das heißt, der alte Mann erzählt von seiner Zeit damals bei den Benzini Brothers, hießen die, glaube ich. Und so geht das los. Der Film ist sehr zerrissen worden von den Kritikern, glaube ich. Vor allen Dingen von den Deutschen. Was ich da, mich interessiert das immer, ich gehe immer, nachdem ich ins Kino gegangen bin, gehe ich immer und lese mir die Kritiken durch. Auf IMDb hat der Film, glaube ich, 6,9 gekriegt, was ich, oder was 7,1 dann, ich meine 6,9. Was sehr, sehr niedrig ist. Naja, nicht sehr niedrig, es ist so Durchschnitt, würde ich sagen. Es gibt einiges, was die Kritiker schreiben, konnte ich auch durchaus nachvollziehen. Einige sagen, ja, es wird nur das Schöne gezeigt an dem Zirkus, beziehungsweise das Zirkusleben wird nur ganz oberflächlich dargestellt. Dann würde die Chemie zwischen Reese Witherspoon und Robert Pattinson, also die beiden, die die Hauptrolle spielen, nicht so stimmen. Ja. Also, ich kann euch nur wieder beschreiben, wie ich das empfunden habe. Und ich und meine Freunde kamen aus dem Kino und waren sehr angetan von dem Film und sehr begeistert. Ich will nicht zu viel spoilern, ich kann nur so viel sagen, dass die Geschichte sehr schön ist. Es ist jetzt kein Film, wo man sagen würde, der gewinnt einen Oscar. Ja, es ist auf dem Niveau von Titanic, würde ich sagen. Aber, ja, Titanic war halt noch, wie soll ich sagen, noch emotionaler, noch mitreißender. Ja? Das bleibt da so ein bisschen auf der Strecke. Aber es ist auf jeden Fall, muss man auch, glaube ich, so sagen, ein Frauenfilm, aber auch durchaus ein Familienfilm. Ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen Jahren der ist. Ich glaube, ab 12. Es ist wirklich ein schöner Film. Meine Freundin hat am Ende geheult, das ist immer ein gutes Zeichen. Den Oberbösewicht spielt ja wieder Herr Walz. Heißt Herr Walz? Udo Walz, oder? Ist ja jetzt gerade ein bisschen peinlich, dass mir das nicht einfällt. Das muss ich mal eben recherchieren. Also der Herr, der für Inglourious Basterds, bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Österreicher oder ein Deutscher ist, der dafür den Oscar für die beste Nebenrolle in Inglourious Basterds gewonnen hat, super Typ und spielt auch in Wasser für die Elefanten diesen Psycho-Choleriker hervorragend, ja. Die Kritik war ja wieder sehr, Christoph Waltz, mein Gott, Stevenio, also das ist wirklich jetzt gerade ein bisschen peinlich gewesen, muss ich sagen. Also Christoph Waltz, ich bin mir gar nicht sicher, ist das ein Deutscher oder ist das ein Österreicher? Österreich, gerade nachgeguckt. Also wie gesagt, hat für Inglourious Basterds, hatte diesen Nazi, keine Ahnung was, Spion nicht, also auf jeden Fall, was war das, ein Offizier, hat bei den Nazis gespielt, hat bei Inglourious Basterds die 2009 den Oscar gekriegt für die beste Nebenrolle. Als Österreicher, beziehungsweise als Nicht-Amerikaner ist das schon eine Leistung. Ja. In Wasser für die Elefanten ist er großartig. Wie gesagt, diese Psycho-Rollen irgendwie von Leuten, die irgendwie durchgeknallt sind, bisschen schizophren auch, spielt er hervorragend. Auch in Wasser Elefanten spielt er diesen August, diesen Zirkusdirektor, unglaublich gut, der, wie gesagt, ein bisschen schizophren ist und sehr launisch und seine Frau auch schlägt und so weiter. Ich sehe gerade nochmal, die Wertung hier auf IMDb sind 6,9, was ich sehr unter Wert auch finde, muss ich sagen. Ansonsten, der heimliche Star des Films ist der Elefant, da kommt auch der Titel her, Wasser für die Elefanten. Ganz kurz vielleicht nochmal die Geschichte, also Robert Pattinson kommt als Arzt, beziehungsweise als jemand, der Veterinärmedizin studiert hat. Seine Eltern kommen bei einem Autounfall um, er hat nichts mehr, was ihn hält, er steigt auf einen Zug auf und der Zug ist zufällig ein Zirkus und er wird dann halt von August, der wie gesagt von Christoph Waltz gespielt wird, engagiert als Tierarzt für das Ding. Und er verliebt sich dann in die Frau von diesem August, die von Reese Witherspoon gespielt wird. Marlena heißt die. Und so nimmt das böse Schicksal seinen Lauf. Und er wird dann auch ist dann zuständig für den Elefanten, der die neue Attraktion des Zirkus ist. Und der Elefant ist halt so cool. Und das macht auch viel Atmosphäre aus in dem Film. Diese Beziehung, irgendwie diese Dreiecksbeziehung von Reese Witherspoon, die sich auch so langsam in diesen Robert Pattinson verliebt und dieser tolle Elefant dabei, der Kunststücke macht und der einem sehr ans Herz wächst im Laufe des Films und der am Ende auch noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also 6,9 finde ich entschieden zu niedrig. Ich würde den Film mit 7, irgendwas bewerten. Sagen wir mal, 7,5 ist fast schon ein bisschen zu hoch, aber 7,3 oder 4 wäre meiner Meinung nach durchaus angemessen. Es ist, wie gesagt, ein Familienfilm, tendiert dazu, ein bisschen ein Frauenfilm zu sein, nicht nur wegen Robert Pattinson, sondern auch wegen der ganzen Aufmachung. Aber er ist durchaus fesselnd und, wie gesagt, Christoph Waltz spielt halt diesen Oberbösewicht auch so gut, dass man im Laufe des Films einen richtigen Hass auf ihn entwickelt. Und ich verrate jetzt mal nicht, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Wenn es nach Titanic gegangen wäre, müsste ja irgendwie Robert Pattinson oder von mir aus auch die Reese Witherspoon irgendwie am Eisberg untergehen. Ob es auch in was er für die Elefanten so weit kommt, müsst ihr euch selber anschauen, liebe Community. Ich kann den Film euch wärmstens empfehlen, aber ich glaube, so für das 0815 Community-Mitglied, was mehr so auf den Action-Bereich stehen wird, das ist jetzt meiner subjektiven Einschätzung nach, ist wahrscheinlich dann auch wieder ganz anders, aber also für den 0815 Action-Freund ist der Film nichts. Ja? Also wenn ihr Transformers mögt, würde ich Wasser für die Elefanten meiden, liebe Community. Gut, Rache eines Säureopfers. Kommt aus der Community. Ich habe jetzt leider, ich habe gerade schon geguckt, die Mail nicht mehr gefunden. Bei 709 Mails aufgrund des Gewinnspiels gestern ist das auch schwer jetzt zu finden. Also ein Community-Mitglied hat mir nach meinem Aufruf am Freitag eine Mail geschickt, wo es um einen Fall im Iran geht. Ja? Ihr wisst ja, dass es der Iran nicht so mit den Menschenrechten hat grundsätzlich. Und ich erzähle mal, worum es geht. Also Frauen haben ja im Iran sowieso nicht so viel zu melden. Deshalb wunderte mich das, dieses Urteil auch. Also, folgendes Szenario. Eine Frau verschmäht einen Liebhaber beziehungsweise hat kein Interesse an einem Kerl. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon zusammen waren und ob sie einfach Schluss gemacht hat oder ob sie generell seine Liebe verwehrt hat. Keine Ahnung. Das klingt jetzt ja rassistisch, wenn ich sagen würde, wie es die Südländer so machen, deshalb sage ich das auch nicht, aber im Iran ist es ja durchaus, da sieht man ja auch teilweise solche Übergriffe auch mal in Deutschland irgendwie, da ist es manchmal ja so üblich, dass der Mann, wenn er von der Frau verschmäht wird, das ein bisschen krumm nimmt, manchmal heißt sowas dann Ehrenmord, er hat gedacht, ach komm, was ist schlimmer als ein Mord, ich mache das einfach so, ich nehme einfach ein bisschen Säure, baue so einen schönen Säurecocktail und hau den der Frau ins Gesicht, ja. Da stehen einem natürlich die Nackenhaare zu Berge, wenn man sowas hört. Also, der Typ, dessen Liebe verschmäht wird, hat einfach irgendwie so einen Säure-Cocktail gebaut und hat den der armen Frau ins Gesicht gepfeffert. Schon eine harte Nummer, wie ich finde, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn man sowas hört, ich will nicht rassistisch klingen, ja. Ich muss mal aufpassen. Aber sowas ordnet man auch in diese Region ein. So leid mir das tut, ich denke, ihr versteht schon, wie ich das meine. So Iran, Irak. Ist so die Region, wo ich solche Sachen einordnen würde. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Jetzt kommt die spannende Sache. Die Frau ist, ich weiß nicht, ob sie komplett erblindet ist, aber also sie ist auf jeden Fall total entstellt. Die Fotos, die man sieht, das ganze Gesicht ist entstellt. Nicht schön zu sehen. Die arme Frau hat quasi, was das angeht, wirklich eine große Last zu tragen in ihrem Leben, finde ich. Ob sie jetzt komplett blind ist, aber ich meine, sie ist auch komplett blind. So, jetzt hat sie, der Mann ist natürlich erwischt worden, ist ja klar. Für mich ein bisschen überraschend, auch vor Gericht gestellt worden. Und jetzt kommt's, jetzt gibt's der Prozess ist jetzt beendet. Und jetzt gibt es nächste Woche quasi das Urteil. Jetzt kommt nämlich die Clou an der ganzen Sache. Die Frau darf jetzt aus Rache dem Mann ebenfalls erblinden. Die darf ihm jetzt Salzsäure in das Auge tropfen. Ja, und ich frage mich immer irgendwie, in was für einer Zeit wir eigentlich leben irgendwie, beziehungsweise wie nah an den Neandertalern manche Völker noch sein können. Ja? Also so ein Urteil ist doch meiner Meinung nach menschenverachtend. Ja? Auf der einen Seite, wenn man sowas hört, denkt man natürlich, ach, die sollten dem das auch mal tun und der sollte das Gleiche erleben. Vielleicht aus dem heraus ist so eine Reaktion auch nachvollziehbar. Aber wie barbarisch ist das bitte? Also die Frau ist natürlich für ihr Leben lang gezeichnet und viele von euch denken wahrscheinlich auch, das hat der Typ verdient, aber ich weiß nicht, Gleiches mit Gleichem, ins Gefängnis, Todesstrafe, ich weiß nicht. Ich möchte in diesem Fall kein Richter sein, das nicht entscheiden müssen. Ich bin mir auch sicher, dass viele von euch sagen werden, das ist die richtige Entscheidung, das sollten mal viel mehr Leute solche Entscheidungen treffen, mehr Richter. Das wäre dann auch vielleicht abschreckend für weitere Täter, die sowas vorhaben. Das ist so wie mit der Osama-Nummer, ne? Sich über das aus Rache Gleiches mit Gleichem bin ich immer so ein bisschen. Manche flammen ja auch mal in den Comments und sagen, dieses Gutmenschentum würde sie ankotzen. Von daher, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich tue mich ja, wie gesagt, auch ein bisschen schwer damit, irgendwie mich über den Tod von Osama bin Laden zu freuen. Hätte es besser gefunden, wenn man ihn vor Gericht gestellt hätte und einen vernünftigen Prozess gekriegt hätte, als ihn einfach abzuknallen. Aber ich weiß, dass viele von in der Community das völlig anders gesehen haben und das muss man auch so akzeptieren. Und die haben auch ein Recht auf ihre Meinung, wie ich finde. Mich würde interessieren, wie ihr diese ganze Sache seht. Schreibt es bitte mal in die Comments. Vielleicht liege ich da ja auch völlig falsch und ihr sagt, das ist das absolut perfekte Urteil. Also, die Frau, die quasi von ihrem Ex-Liebhaber verschmäht, beziehungsweise sie hat ihn verschmäht, er hat ihr einen Säurecocktail ins Gesicht gehauen und das Gericht hat jetzt entschieden, dass sie ihm ebenfalls das Augenlicht nehmen darf und ihm jetzt Salzsäure in die Augen träufeln darf, 3 Stück, dass er auch erblindet. Für mich klingt das sehr barbarisch. Als Begründung hat das Gericht noch dazu gesagt, er wird wenigstens betäubt. Sie musste den Schmerz mit Schock und allem drum und dran ertragen, ohne Betäubung. Er hat wenigstens den Vorteil, dass er noch betäubt wird, dass er nicht den Schmerz ertragen muss. Aber ist schon eine harte Nummer. Danke nochmal an denjenigen, der mir das geschickt hat. Das hat mich schon ein bisschen bewegt, beziehungsweise finde ich echt eine spannende Sache. Ich bin sehr gespannt auf eure Urteile dazu, beziehungsweise wie ihr die ganze Sache seht. Ja, also eins darf man der Sache nicht abstreiten, und zwar, dass der Nachahmungseffekt von solchen Sachen irgendwie, vielleicht überlegt sich jetzt im Iran der ein oder andere das ein bisschen anders, zweimal, bevor er irgendjemandem mal so einen Säurecocktail ins Gesicht knallt. Das ist auf jeden Fall eine positive Nebenwirkung der ganzen Sache. Gut, liebe Leute, dann von diesem durchaus ernsten und schwierigen Thema kommen wir mal zu was Lustigerem, und zwar dem Fail der Woche. Und ja, da hören wir wieder den geilen Jingle vom Patrick Senges. Der Woche. Ja, heute geht es um eine lustige Geschichte von einem Community-Mitglied, und zwar dem, ich muss mal immer Mailprogramm aufmachen, dem Dustin. Das muss man in seiner Genialität einfach so vorlesen. Und zwar: Hallo Steve, ich saß letztes Wochenende auf einer Konfirmationsfeier neben einem Richter. Dieser hat dann nach und nach seine lustigsten Fälle zum Besten gegeben. Ich frage mich gerade, ob der das überhaupt darf. Gibt es da nicht irgendwie eine Schweigepflicht? Kann vielleicht mal ein Jurist drunter schreiben. Naja, auf jeden Fall hat er also Anekdoten rausgehauen von seinen interessantesten Fällen. Unter anderem einen, der bei uns sogar in der Zeitung, der es bei uns sogar in die Zeitung geschafft hat, weil er natürlich keinen Namen genannt hat, nenne ich die Familie Meier. Diese besteht aus Vater, Mutter und deren 2 Kindern. Der Fail der Woche: der neue VW. Familie Meier will sich einen neuen VW kaufen, direkt aus Wolfsburg. Die Werksbesichtigung bekommt man ja immer inklusive. Familie Meier plant dann gleich noch 2 Tage länger zu bleiben als kleinen Urlaub. Mit dem neuen VW in der Tasche geht's dann zum Hotel. Die beiden Kinder und Frau Meier halten es für eine gute Idee, in den nahegelegenen Tierpark zu fahren. Diese Tierparks, wo man durchfahren kann, schreibt hier Dustin noch in Klammern dazu. Der Vater war natürlich von der Idee, mit seinem neuen Wagen da durchzufahren, nicht sonderlich angetan. Die Affen reißen mir nur die Scheibenwische ab. Nach stundenlangem Quengeln gab der Vater schließlich nach und ließ sich darauf ein. Bei den Elefanten im Tierpark angekommen, hat das Tier irgendwas erschrocken. In Klammern, ob es nun ein Fensterheber, eingeklemmter Rüssel war oder was anderes, konnte mir der Richter nicht mehr sagen. Jedenfalls trat der Elefant mit Wucht gegen einen der hinteren Türen. Der Vater natürlich sauer wie sonst was: mein neuer Wagen. Er hat den Urlaub dann offiziell für beendet erklärt und die Abreise für den nächsten Morgen angesetzt. Dann ging es runter an die Bar, noch etwas zur Beruhigung trinken. Das hat noch Folgen, wenn ich das vorwegnehmen darf. Am nächsten Tag, kurz vor dem Heimatziel, fährt ihn dann noch eine ältere Dame ins Auto. Der Vater verständlicherweise ziemlich am Boden zerstört und nur noch am Fluchen. Polizei wurde verständigt und alles wurde aufgenommen. Natürlich hörte der Polizist auch das Fluchen des Vaters: mein schöner neuer Wagen, so eine verdammte ... Daraufhin ging der Polizist zu dem Vater: so neu kann der Wagen ja nicht sein. Ist hinten doch schon total verbeult. Der gereizte Vater daraufhin: ja, da ist mir ein Elefant reingetreten. Der Polizist hat sich wohl verarscht gefühlt und da hat den Vater dann zum Alkoholtest gebeten. Da er noch Restalkohol vom Vortag hatte, gab es dann noch eine schöne Anzeige obendrauf und er musste den Führerschein abgeben plus Bußgeld. Ende. Ich habe herzlich gelacht, fast genauso wie bei dem Typen, der wegen eines kurzen Hubgrußes 10 Euro bezahlen musste. Da der Polizist keinen 20-Euro-Schein wechseln konnte, hubte er einfach nochmal und sagte: stimmt so. Dieser Herr wurde dann wegen Amtenbeleidigung steht hier, aber es muss Beamtenbeleidigung heißen, angezeigt. Stimmt so. Auch nicht schlecht. Gut, danke Dustin für diese lustige Geschichte. Klingt jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ausgeschmückt und ein bisschen dicker, als es war. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, fahre ich mit meinen Kindern nicht durch den Tierpark. Aber okay, die quengelten wahrscheinlich sehr. Aber lustige Geschichte und danke für den Dustin dafür. Ich hoffe, dass ihr auch weiter, liebe Community, mit solchen Geschichten den Podcast bereichert. Mehr Fails der Woche bitte. svenio@justnetwork.eu ist meine E-Mail-Adresse. Ja, eine Geschichte habe ich noch, die noch so ein bisschen fließen, wo ich gedacht habe: Mensch, nur wenn du noch Zeit hast. Und zwar Thema Markenwahn. Wie ihr alle wisst, oder beziehungsweise wie ich auch schon oft gesagt habe ich ja diesen Nike-Fetisch. Das heißt, ich habe eine große Affinität zu Nike-Produkten. Warum, kann ich gar nicht genau sagen. Ich bin mit Nike aufgewachsen, als Nike groß wurde. Ich habe übrigens früher Nike gesagt. Fand ich auch schön, da klingt auch schöner Nike. Das heißt aber Nike. Nike klingt irgendwie komisch, aber okay. Also ich bin damit aufgewachsen, irgendwie als die Marke rauskam. Irgendwie, ich habe sie meine ganze Kindheit getragen. Wenn ich an die legendären Air Jordan 6er denke, irgendwie, die habe ich so geliebt, diese Schuhe. Naja, und ja, das hat sich immer so weitergetragen. Das heißt, wenn ich irgendwo die Wahl habe zwischen einem Polohemd, was von Nike ist, und einem, was von einem anderen Marke ist, aber 10 € billiger, nehme ich natürlich immer das Nike-Hemd. Das ist so mein Tick. Wie ist es eigentlich mit den Markenwaren heutzutage? Also wie gesagt, ich mein Nike-Fetisch, und ist ja auch schon gut. Aber mir fällt das, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, dass es bei uns damals noch extremer war. Vielleicht ist das aber auch subjektiv. Bei uns damals, als ich zur Schule gegangen bin, wurde ganz großen Wert darauf gelegt, ob die Hose von Levi's ist, ob man die Schuhe von Nike hat und so weiter. Ich frage mich, ob das heute immer noch so ist. Vielleicht habe ich das damals auch nur extremer erlebt, weil ich einfach da mehr drinne war in der ganzen Sache als Schüler. Heutzutage als Lehrer fällt mir das bei den Schülern nicht mehr so auf. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich quasi auf dem Land an der Schule bin. Dass da nicht so viel drauf geachtet wird. Ich glaube, in der Großstadt ist das schon extremer. Also bei uns ist es extrem so, dass die Leute auch meine Jeans von Kick anhaben und so. Da habe ich auch letztens noch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Dieser ganze Deutsch und Gabbana Markenwahn, ja. Das finde ich mal so faszinierend. Vorher war es Deutsch und Gabbana, jetzt ist es Ed Hardy irgendwie, und diese Marken kommen in Mode, ja. Weil es irgendwelche Designer sind, und dann entwickeln die sich innerhalb von kürzester Zeit zu einer totalen Assi-Marke, weil nämlich jeder irgendwelche entweder Kopien davon hat oder sich diese Sachen irgendwie kauft, und dadurch, dass die ganzen Prollos und Assis das dann irgendwann anziehen, ist einem als Normalbürger das so peinlich, die Sachen anzuziehen, weil man sich dann quasi mit diesen ganzen Assis auf eine Stufe stellt, dass ich zum Beispiel mich, ich habe gerade bei Brand for Friends irgendwie vor einer Woche oder so eine Aktion gesehen, und die Applikationen von Ed Hardy sind ja eigentlich ganz schön. Aber dadurch, dass durch die ganzen, also ich weiß nicht, ob ihr das auch so extrem feststellt, aber wenn man durch die Stadt geht und so, man sieht halt so viele Jugendliche und Assis, die diese Sachen anhaben. Ich weiß nicht, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen von oben herab, so soll es gar nicht. Aber ich weiß nicht, ich denke, dass viele von euch das auch bemerkt haben, dass diese Marke sich einfach so negativ entwickelt hat, und ich würde keinen Ed Hardy mehr anziehen, ganz ehrlich nicht. Ich war früher auch, hatte eine große Affinität zu Deutsch und Gabbana, weil ich die sehr stylisch finde, die Sachen. Aber da gab es eine ähnliche Entwicklung. Das Internet wurde überschwemmt von Kopien. Jeder Hans und Franz und jeder Vollidiot hatte Deutsch und Gabbana Sachen an, sodass ich irgendwann gesagt habe, nee, das kannst du nicht mehr anziehen, das ist mir fast schon unangenehm. Das finde ich einen ganz spannenden Trend irgendwie. Bei Nike war es zum Glück nie so. Und ja, an dem Tag, als klar wurde, dass Nike Ausrüster von Werder wird, war natürlich auch für mich ein Feiertag. Wobei ich Kappa auch extrem cool fand. Kappa, so generell italienische Modedesigner oder generelle italienische Firmen, die Anziehsachen, Textilien und so weiter machen, haben immer, also ich mag die italienische Form, wie sie Mode machen oder Kleider schneiden. Die sind immer sehr schön geschnitten und figurbetont. Also Kappa mag ich auch sehr gerne. Ja, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz in die Comments schreiben, wie ihr das Ganze seht, auch meinen Ed Hardy-Ansatz, ob ihr das auch so stark empfindet wie ich, dass das irgendwie nur Assis tragen und dass man das deshalb eigentlich überhaupt nicht mehr anziehen will. Was ist euer Markenfetisch? Einige haben, ich habe das ja vor ein paar Tagen schon auf meinem Blog gehabt, dass ich diesen Nike-Affinität habe, und viele schrieben dann Puma irgendwie. Oder beziehungsweise einer schrieb, glaube ich, Puma. Also Puma, finde ich halt, hat sich so negativ entwickelt in den letzten Jahren. Wir fahren ja mal nach Bremen, in diesen Outlet-Park. Da ist ja Adidas, Nike und Puma. Und mittlerweile gehen wir in das Puma-Outlet schon gar nicht mehr rein, weil da nur hässliche Sachen sind. Ich nehme immer nur Nike und Adidas mit, aber okay. Ja, schreibt mal in die Comments, würde mich interessieren, ob es an euren Schulen oder in der Uni auch noch so extrem ist, dieser Markenwahn, der ja angeblich allgegenwärtig ist. Wie gesagt, ich fand es früher schlimmer. Und wie ihr diese ganze Assi-Marken-Diskussion, die ich gerade angeschnitten habe, wie ihr das seht, mit Ed Hardy und Deutsch und Gabbana. Oder ob das auch nur mein subjektives Empfinden ist. Gut, liebe Leute, das war der Podcast. Jetzt muss ich erstmal wieder nachgucken. Podcast Nummer, was haben wir? Oh ja, jetzt ist natürlich auf WoW-Szene der Alimania DNG2 Button. Was haben wir? 45 ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz kurz zu Alimania DNG2. Die Downloadzahlen sind ganz positiv. Wir liegen jetzt so zwischen 60 und 70.000. Nach einer Woche war das auch das, was, ja gut, die alten Alimania-Folgen waren schon ein bisschen höher. ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber 60.000, 70.000 war auch immer so die Zahl, die wir bei Alimania hatten, beim alten Alimania. Allerdings, glaube ich, nach 2-3 Tagen und nicht nach einer Woche. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Downloadzahlen. Also 60.000, 70.000 ist okay. Die erste Folge war ja im sechsstelligen Bereich, die hatte ja über 100.000. Gut, da wollte auch jeder reinhören, weil es das erste Neue war. Wenn wir immer bei 60.000, 70.000 bleiben mit der neuen Alimania-Serie, bin ich ja hoch zufrieden, ja. Man soll bei solchen Download-Zahlen auch nicht anfangen zu jammern, ja. Wenn ich das mit Grayson vergleiche, ist das schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, es gibt auch kein anderes Hörspiel im Gaming-Bereich, was 60.000 bis 70.000 Hörer hat. Von daher dürfen wir da dankbar sein und sagen, danke Community dafür, dass ihr euch wieder, dass ihr dem neuen Alimania auch so weiterhin so treu bleibt. Und wie gesagt, ich schreibe fleißig am dritten Drehbuch. Und das ist auch der Grund übrigens, warum, es haben mich jetzt viele geschrieben, was denn nun mit dem Buch ist. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das Buch in den Sommerferien fertig zu schreiben. Ich habe ja nun momentan auch wirklich jetzt in der ferienfreien Zeit nicht so viel Zeit. Ne? Ich komme von der Schule irgendwie arbeite an den Seiten, muss Unterricht vor- und nachbereiten und da bleibt nicht so viel Zeit. Und die Zeit, die ich habe, schreibe ich momentan halt an Alimania. Ja? Und ich kann nicht beides machen, das passt zeitlich nicht. Dazu noch mein Podcast. Und am Wochenende schaffe ich immer sowas. Das heißt, die Reihenfolge wird jetzt folgende sein. Ich schreibe Alimania das Drehbuch 3 zu Ende. Dann dauert es ja mit den Sprechern sowieso mal ein bisschen, weil Georg, ihr wisst ja, ein bisschen lahmarschig ist. Und dann kann ich ein bisschen am Buch arbeiten. Und in den Sommerferien, die ja in 7 Wochen schon wieder sind, werde ich es definitiv fertig schreiben. Ja, dann werde ich auch intensiver mit euch noch zusammenarbeiten und auf dem Blog immer schreiben, in welchem Kapitel ich bin. Ich habe ja schon viele gute Sachen von euch bekommen. Von daher, seid bitte nicht böse, wenn da jetzt vielleicht mal ein paar Tage nichts drüber auf meinem Blog steht. Aber das wird auf jeden Fall, bleibe ich auf jeden Fall dran und werde euch auch immer auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, in Sommerferien habe ich 6 Wochen, da werde ich es dann fertig schreiben. Könnt ihr euch drauf verlassen und gut. Ja, ihr Lieben, das war die neue Ausgabe vom Podcast. Eventuell kommt der nächste am Mittwoch. Eventuell, wenn ich genug Futter habe allerdings. Nur was natürlich auch ein bisschen von euch abhängt. Von daher, unterstützt mich mit Leserbriefen, unterstützt mich mit tollen Themen, unterstützt mich mit Fails der Woche und schreibt das Ganze an stevino@justnetwork.eu. Ich wünsche euch einen sehr schönen und ruhigen Wocheneinstieg. Für mich wird es morgen wieder ernst. Morgen 7 Stunden Schule und danach schön ins Krankenhaus wieder. Aber nicht, um da mich hinzulegen, sondern um da meine ganzen immer noch anhaltenden Magenprobleme anzugehen. Es wird jetzt wahrscheinlich eine Magen- und eine Darmspiegelung geben. Hurra! Das Leben ist schön. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Ich bin euer Stevino und bleibt mir treu. Und ja, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao, ciao! Stevino Talk.